Campus Leben, dein Campus Magazin mit Vincent Leeb auf Radio Radieschen.
Sie ist Informatikerin, Medizintechnikerin, Wissenschaftskommunikatorin, Podcasterin, erfolgreiche Instagrammerin. Vor kurzem war sie Botschafterin für den Wiener Ball der Wissenschaften. Und, als wäre das nicht alles schon genug, sie unterrichtet auch hier an der Fachhochschule im Studienbereich Digital Economy. Die Rede ist von Elka Czaro. In Campus Leben lernen wir sie heute besser kennen. Das wäre zumindest der Plan. Hallo Elka, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich habe ja schon angeteasert, wer du bist und was du alles so machst, aber zu Beginn der Sendung, wie würdest du dich in ein paar Sätzen beschreiben?
Also ich würde immer sagen, ich bin Academic Expert and Lecturer auf der FH Wien, dann sind die Leute verwirrt, was das sein soll.
Ja.
Dann sage ich, ich unterrichte, also das ist meine Haupttätigkeit, ich unterrichte an der FH Wien, vor allem im Studiengang Digital Business, aber auch in den Masterstudiengängen. Und ich unterrichte vor allem informatikbezogene Fächer.
Du bist 1990 geboren in Albanien und dann als kleines Kind nach Oberösterreich gezogen. Wenn wir uns jetzt zurückerinnern an deine Kindheit in den 1990er Jahren, was ist da bei dir hängen geblieben?
Ein einschneidender Punkt war natürlich der Umzug nach Österreich, aber ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Also mit 2,5 sind Erinnerungen, die ich nur aus Fotos kenne. Aber ich glaube, dass das schon noch was gemacht hat, irgendwie mit jemandem, der, wenn man 2,5 ist, man weiß, Kinder sind sehr anhänglich und meine Mutter erzählt mir dann immer, ich war dann in Österreich und ich habe aber nicht verstanden, was unterschiedliche Fremdsprachen sind. Also ich habe nicht verstanden, dass diese Menschen hier einfach eine andere Sprache sprechen, sondern ich dachte einfach, die können nicht reden. Und ich habe zu Mama gesagt, Mama, die Tanten hier sind so dumm, die können gar nicht reden, weil ich einfach nicht verstanden habe, was geredet wurde. Das heißt, das war sicher eine schwierige Phase irgendwie als Kleinkind. Dann habe ich mich aber sehr schnell eingefügt, habe Deutsch gelernt im Kindergarten, finde ich auch sehr gut, in den Kindergarten zu gehen. Das ging dann ganz schnell, war dann in Leonding und in Linz bin ich dann aufgewachsen. Und mit 14 kam dann der nächste Einschnitt, noch einmal Migration nach Wien.
In die Großstadt.
Ja, genau, also da bin ich mit der ganzen Familie dann nach Wien gezogen. War nicht so leiwand, weil wenn man als Teenagerin auch so aus seinem Freundeskreis irgendwie rausgerissen wird. Aber jetzt bin ich ja schon... Wie viele Jahre? 11 Jahre in Wien? 21 Jahre, so jung bin ich auch nicht. 21 Jahre in Wien, jetzt fühle ich mich schon sehr als Wienerin, mehr als Oberösterreicherin, würde ich sagen.
Wie bist du aufgewachsen, würdest du sagen? Also zuerst mal, hattest du Geschwister oder warst du Einzelkind?
Ich habe eine ältere Schwester, genau. Prinzipiell sind wir in einer albanischen Großfamilie aufgewachsen, wie das oft bei Leuten vom Balkan ist. Es gab nicht nur Mama, Papa, Schwester, sondern es gab auch die Tante und den Onkel und die Oma und wir waren alles eine Familie. Wir haben sogar teilweise die ersten Jahre zusammengelebt in einer Wohnung. Sehr viele Leute natürlich in einer Wohnung, bis wir uns das leisten konnten, dass wir eine eigene Wohnung genommen haben, nur als Kleinfamilie. Aber ich war immer sehr verbunden mit meinen anderen erweiterten Familienmitgliedern. Und das ist auch was ich sehr, sehr schön finde und ist natürlich heutzutage manchmal nicht mehr möglich, weil die meisten haben nicht so viele Geschwister oder so viele Familienmitglieder. Aber das ist schon was, was ich als sehr positiv in Erinnerung habe.
Das klingt nach einer schönen Kindheit.
Naja, du schön. Es gibt beide Seiten, würde ich sagen. Es war natürlich schön, dieses Gemeinsame, aber es war natürlich schwierig. Meine Mutter ist mit mir nach Österreich gekommen. Ich war 2 Jahre alt. Meine Schwester ist 10 Jahre älter. Aber meine Schwester hat zum Beispiel auch eine körperliche Behinderung. Das heißt, es war nicht leicht für meine Mama. Ihre Ausbildung wurde gar nicht anerkannt in Österreich. Sie hat eigentlich studiert Elektrotechnik. Da kommen wir vielleicht später drauf zurück mit Frauen in der Technik. Das war sicher ein Role Model für mich. Aber es ist natürlich nicht leicht, als Frau dann mit 2 Kindern herzukommen, mit einem Kleinkind und einem Kind mit besonderen Bedürfnissen und sich dann einzufügen. Keine Ausbildung wird anerkannt. Sie musste von null starten. Also es war schon hart. Aber die Familie kann natürlich sehr viel wegmachen. Man kann sich dann trotzdem glücklich fühlen und das Kind davor ein bisschen abschotten. Aber es war natürlich nicht so eine typische Kindheit, wie das vielleicht die meisten österreichischen Kinder erlebt haben. Also es hat beide Seiten gegeben. Es war schon schwierig, denke ich, und wir sind jetzt in einer viel besseren Position natürlich, was auch vor allem, also eigentlich nur meiner Mutter zu danken ist. Sie hat uns da wirklich Ausbildungen gemacht und gearbeitet und uns dieses Leben dann ermöglicht, sodass ich jetzt hier eben sein kann und selber studieren konnte. Und meine Ausbildung wird natürlich anerkannt in Österreich. Und das war auch irgendwie schön, diesen Weg zu gehen, der ihr dann halt verwehrt blieb in Österreich. Dieses Masterstudium oder dieses Diplom zu bekommen.
Es wird ja heute vor allem um dich gehen in dieser Sendung, aber wenn wir noch ganz kurz bei deiner Mutter bleiben, weil das ist ja eine Erfahrung, die ganz viele Menschen, die nach Österreich einwandern, machen. Sie haben daheim ganz tolle Sachen studiert und dann müssen sie in Österreich von null anfangen, weil nichts anerkannt wird und müssen sich in einer Sprache, die ihnen auch fremd ist, oft herumschlagen und sich neu orientieren. Du hast schon erzählt, deine Mutter hat dann von null angefangen und sich was aufgebaut. Wie hat sie das gemacht?
Ja, sie ist einfach, also wenn du mich schon 1000 Sasserin findest, dann kennst du meine Mutter noch nicht. Also die weiß nicht wann, und sie ist jetzt schon 70 und ist noch immer ganze Zeit auf den Beinen und macht ganz viele Sachen. Also sie ist auch, man muss auch, glaube ich, so ein Typ Mensch sein, der das irgendwie machen kann und irgendwie auch schafft. Das heißt, sie war immer schon ein Mensch, der sehr aktiv ist und sie immer ihr Motto war, das hat sie auch mir so weitergegeben, so, wenn das andere schaffen, warum soll ich das nicht schaffen? Also sie hat jetzt nie an sich gezweifelt, hat nie gesagt, na, schaffe ich das? Ich weiß es nicht, ob das was wird. Sie hat immer die Herausforderung angenommen und zum Beispiel sie hat auch mit Mitte 40 hat sie, glaube ich, ihren Führerschein gemacht, wo andere vielleicht Angst hätten, hat sie gemeint, na, okay, ich brauche einen Führerschein, ich mache ihn jetzt einfach. Also sie ist niemand, der sich zurückhalten lässt von diesen Selbstzweifeln oder Imposter-Syndrom, was ich schon manchmal habe. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung und dann, ja, hat sie natürlich auch die Unterstützung gehabt von der Großfamilie. Bis heute ist es noch so, dass wir uns gegenseitig helfen. Ich bin gerade umgezogen zum Beispiel und da werden schon meine Mama und meine Onkels werden eingespannt und wir helfen uns einfach gegenseitig. Das ist einfach was, was, glaube ich, einfach in der albanischen Kultur so gewachsen ist, weil der Staat nicht sehr stark war. Es gab kein Sozialsystem, es gibt noch immer nicht sehr gutes Sozialsystem. Das heißt, die Leute waren immer auf die Familie irgendwie angewiesen. Und so war das bei uns auch. Und ich glaube, sie hat da viel Unterstützung auch bekommen und hat einfach Ausbildung nach Ausbildung gemacht. Also sie ist dann Ingenieurin geworden, hat dann auch in diesem Bereich gearbeitet, aber offiziell ist sie nicht Diplom-Ingenieurin, sondern nur, unter Anführungszeichen, nur Ingenieurin geworden, aber sie hat immer wieder versucht, wie kann sie sich weiterentwickeln. Und so, ja, so schafft man es, aber es ist nicht leicht. Also das weiß ich nicht, ob ich das geschafft hätte, wenn ich mich manchmal so mir denke, so in meinem Alter, genau als sie so alt war wie ich, ist sie nach Österreich gekommen.
Eine Sache, die du auch schon erwähnt hast, das Imposter-Syndrom, also sich Sachen nicht zuzutrauen oder an sich zu zweifeln. Und das ist ja tendenziell was, was Frauen anerzogen wird und Männern nicht. Und bei dir war das ja anders. Und das ist ja schon lang ein politisches Ziel, mehr Frauen in MINT-Fächer zu bringen. Also ja. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Da sind männliche Studierende noch immer komplett überrepräsentiert im Vergleich zu Frauen. Bei dir ist das ja geglückt, du bist dann tatsächlich in diesem Bereich gelandet. Also was ist der Gesellschaft oder dem Bildungssystem oder deinem Umfeld gelungen? Also was hat dich dazu ermutigt, diesen Weg doch einzuschlagen, was vielen anderen Frauen weiterhin fehlt?
In Südostasien ist das viel verbreiteter oder in den ex-kommunistischen Ländern in Europa ist es viel verbreiteter. Das ist schon ein bisschen ein Westeuropa-Problem, dass so wenig Frauen in der Technik- und MINT-Fächern sind. Und ich habe auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, über Frauen in Informatik und habe mir ein bisschen angeschaut, was für Gründe gibt es da und wie kann man das ändern. Und ein großer Punkt ist natürlich wie bei mir die Role Models. Also wenn man in der Familie schon Frauen hat, die in der Technik sind, aber manchmal helfen sogar auch Väter, die in der Technik sind und einfach mit dem Mädchen dann technische Experimente machen oder einfach das Thema ihnen näher bringen. Das hilft auf jeden Fall, Role Models. Deswegen bin ich da auch bei ganz vielen so Initiativen, wo wir an Schulen gehen und Frauen aus der Technik erzählen ein bisschen vom Studium oder von ihrem Job. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Faktor, der helfen kann. Prinzipiell ist es auch schwierig. In Österreich gibt es diese Teilung mit HTL. Also das heißt, mit 14 muss man eigentlich schon entscheiden. Und wenn ich so zurückdenke an mein Studium an der TU, also ich habe ja medizinische Informatik auf der TU studiert und Biomedical Engineering. Und in der Informatik waren schon sehr viele HTLer. Also diese Entscheidung fällt eigentlich viel früher, als wir denken. Nicht erst mit 18, wo man sich für ein Studium entscheidet, sondern viel früher. Und jetzt muss man zurückdenken, wie ist man, wenn man 14 ist? Also ich war sehr Gruppendynamik geprägt. Ich wollte eigentlich eine HBLA für Tourismus machen. Meine Mama war, ja, die war da nicht so begeistert davon, weil sie immer den Wunsch gehabt hat, dass ich eben in die Technik gehe. Man sollte natürlich niemanden zwingen dazu, es sollte nur jemand machen, der es will. Aber in ihrem Fall hat sie dann gesagt, na, du machst jetzt die AHS weiter. Und jetzt bin ich natürlich froh, weil das schon das ist, was ich machen möchte, die Technik. Aber warum wollte ich zur HBLA? Weil meine Freundinnen dort waren. Also ich hatte keinen anderen Grund, als dass ich das machen wollte, was alle machen wollen. Und das will man mit 14. Man will dazugehören, man will hineinpassen. Und die Rollenbilder sind halt so stark noch und von klein auf werden sie so eingebläut den Leuten, dass es sehr schwierig ist, da rauszubrechen. Und mit 14, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, diesen Schritt zu gehen und zum Beispiel in HTL zu gehen. Wenn dann jemand schwanger wird, das ist die erste Frage, die man fragt, was wird es, Mädchen oder Bub? Das heißt, wir beginnen ja schon, bevor das Kind geboren wird, beginnen wir schon ein Bild in unserem Kopf zu haben. Und wir beginnen dem Kind dann bestimmte Farben zu schenken oder bestimmte Spielzeug zu schenken. Das prägt ja alles. Also das ist ja, niemand ist ja frei von irgendwelchen Einflüssen von außen. Auch ich war nicht frei oder bin nicht frei. Wir sind alle ein Produkt von der Gesellschaft und von Einflüssen, nicht nur von den Eltern, auch von den Eltern, aber auch von Freundinnen, von Fernsehen, von Kindergarten, von Schule. Also das wirkt ja alles auf uns und das ist nicht so leicht umzukehren. Es wird natürlich ein bisschen bröckeliger. Ich habe das Gefühl, vor allem bei Mädchen, die dürfen sich schon ein bisschen mehr leisten. Während ich so mit 14 habe ich geskatet und dann hat mich so ein Kollege mich gefragt, ach, du bist ja gar kein Mädchen. Ist das heutzutage, glaube ich, schon ein bisschen offener, aber trotzdem, glaube ich, sind Rollenbilder einfach noch extrem stark.
Mit 14 war das ja anscheinend nicht der Fall. Wann hat sich dann bei dir wirklich herausgestellt oder wann ist dir gedämmert, das ist nicht nur was meine Mutter für mich will, sondern das will ich tatsächlich auch selber. Mhm. Eben an der TU, die auch den Ruf hat, sehr herausfordernd zu sein als Uni, TU dich zu inskribieren und dann zuerst medizinische Informatik und dann Biomedical Engineering zu studieren.
Also ich habe zuerst Raumplanung inskribiert auf der TU, also das ist Stadtplanung, Urbanistik, weil ich war damals schon politisch sehr interessiert und politisch aktiv und ich wollte einen Kompromiss finden zwischen etwas, was gesellschaftlich relevant ist, und das ist auch was, was sehr viele Frauen wollen im Studium oder im Berufswald, etwas, was gesellschaftlichen Impact hat und eben technisch. Und dann habe ich Raumplanung inskribiert, weil ich mir gedacht habe, das ist gut, Berufschance ist halt ein Thema. Und vor allem eben, wenn man in einer migrantischen Familie aufgewachsen ist, wo man sich denkt, okay, meine Familie hat so viel für mich geopfert, es ist etwas, was in unserem Hinterkopf ist, dann möchte ich etwas studieren, wo ich weiß, ich werde mal einen Job haben, eine Perspektive zu haben, Zukunftschancen zu haben. Das war auf jeden Fall ein Faktor. Und das erschien mir wie ein guter Kompromiss. Und dann habe ich das studiert und es war schon spannend, aber es war nicht technisch. Und da habe ich gemerkt, okay, mir fehlt was. Ja, Gesellschaft und Politik, das ist spannend und wichtig und damit beschäftige ich mich in meiner Freizeit. Aber ich brauche irgendwie diese Herausforderung, ich brauche dieses etwas, wo es wahr und falsch gibt, etwas, wo ich was berechnen kann. Also das hat mir irgendwie gefehlt. Ich habe das Gefühl gehabt, es ist noch ein bisschen zu wenig. Ich brauchte etwas. Und dann habe ich beschlossen, zur Informatik zu wechseln und vor allem medizinische Informatik, weil mich auch das Gesundheitswesen einfach interessiert hat. Und dann erschien mir das wieder als ein guter Kompromiss, weil das ist technisch, es ist Informatik, da gibt es 0 und 1. Aber es ist auch gesellschaftlich relevant und ich tue der Gesellschaft auch was Gutes damit, indem ich im Gesundheitswesen etwas weiterentwickeln kann zum Beispiel. Waren so meine Gedanken. Aber ich war nicht so straightforward, dass ich wusste, was ich möchte. Also ich, wie man schon meinen vielen Hobbys erkennt, ich habe viele Interessen und ich habe auch überlegt, dass ich vielleicht Sprachen studiere, weil ich zum Beispiel Spanisch sehr liebe und insgesamt so 5 Sprachen mehr oder weniger spreche. Eben Politik hat mich auch interessiert. Also ich hätte mir sehr viel vorstellen können. Aber eben einfach dann beim Ausprobieren des Studiums habe ich mir gedacht, naja, es ist eh nett, aber mir fehlt so dieses technische, exakte.
Du unterrichtest heute ja selber Studierende, die sich vielleicht in einer ähnlichen Lage wie du befinden, vor ein paar Jährchen, die was ausprobieren, draufkommen, dass sie doch was anderes interessiert. Wenn du jetzt so zurückblickst, wie warst du denn als Studentin oder wie war deine Zeit als Studentin? Weil in der Schule warst du ja Einserschülerin, habe ich gelesen. Hat sich das dann im Studium so fortgesetzt?
Nein, das war ein bisschen eine harte Erkenntnis, dass es im Studium dann nicht mehr so leicht ist. Also da war man dann nur eine von vielen, nicht mehr Klassenbeste natürlich nicht. Es war schon eine coole Zeit, wenn ich so zurückdenke, vor allem die Auslandssemester. Also wer kann, würde ich es jedem empfehlen, das zu tun. Eben Erasmus habe ich im Bachelor gemacht und Joint Study in Argentinien im Master. Wer kann, sollte es machen. Aber es war auf keinen Fall so Lotterleben, wie manchmal Studentinnen das nachgesagt wird. Ach, die Studierenden, die haben ja gar nichts zu tun und so.
Stehen um 11 am Vormittag erst auf.
Genau, das war nicht der Fall. Also ich hatte schon, also es war schon machbar, ich hatte jetzt keine Probleme, aber es ist schon hart. Man muss sich schon dahinter setzen. Ich hatte schon manchmal am Montag um 8 Uhr in der Früh Matheübung. Also nichts mit um 11 aufstehen und chillen, sondern das war schon, man musste schon viel lernen, damit man es schafft. Ich habe irgendwie das Glück, dass ich einfach sehr schnell lerne Ich vergesse zwar auch sehr schnell danach wieder, aber in der Schule, in der Uni ist das halt von Vorteil, wenn man sehr schnell sich Sachen einprägen kann. Und deswegen war das schon cool. Im Nachhinein denkt man sich, wie habe ich mit so wenig Geld überleben können? Aber damals war das okay, da habe ich in einer WG gewohnt. Also war schon super, diese Freiheit zu haben, denke ich mir jetzt im Nachhinein, ja.
Und ich habe ja auch den Eindruck, du bist eben in einem Umfeld aufgewachsen, auch mit deiner Mutter, wo Leistung erwartet war und wichtig war, oder?
Ja.
Und damit auch vielleicht ein Anspruch an dich selber.
Ja, das auf jeden Fall. Und natürlich muss man das kritisch betrachten. Ich denke nur, es ist eine andere Sache, ob du in einer migrantischen Familie aufgewachsen bist und es gab keine andere Option. Also es war schon noch immer dieses Gefühl, und das erzählen auch viele Migrantinnen, dass du, wenn du als Migrantenkind da bist, du musst eigentlich mehr leisten als alle anderen. Es ist ein bisschen wie mit Frauen in der Technik. Frauen haben in der Technik auch oft das Gefühl, ich muss mehr leisten, weil wenn ich nicht so gut bin, dann heißt es nicht, na, die Elke ist halt nicht so gut, sondern ach, Frauen kennen sich ja gar nicht aus mit Technik. Oder ja, eh klar, dass das Migrantenkind da, weiß nicht, kein Deutsch kann oder so. Also es ist schon, glaube ich, immer dieser subtile Druck von der Gesellschaft, dass man mehr leisten muss, dass man ja, sich dann nicht zurückfallen lassen kann. Aber es ist einfach verständlich. Es ging da um Existenzen aufzubauen. Das ist einfach was anderes, als wenn man jetzt hier geboren ist und man hat irgendwie, die Eltern sind gut versorgt und können was vererben und ich studiere dann, weiß ich nicht, 10 Jahre Philosophie dahin. Ist eh super, wenn man das schafft, und ich glaube, da können auch sehr geniale Sachen draus kommen, aber es kann sich halt nicht jede Familie so leisten.
Und es macht natürlich auch einen Unterschied eben, ob man hier geboren wurde, die österreichische Staatsbürgerschaft hat.
Ja.
Ein Aufenthaltsrecht hat,
genau,
qua Geburt oder nicht.
Ja.
Wenn wir jetzt in deiner Studienzeit bleiben oder in dieser Zeit, in der du dann ins Technische gewechselt bist, was waren so Situationen oder Momente, vielleicht nicht nur von dir, sondern auch in deinem Umfeld, wo du mitbekommen hast, eben diesen Druck, sich beweisen zu müssen, mehr leisten zu müssen als jetzt vielleicht männliche Studienkollegen?
Ich glaube, meistens ist es ein bisschen subtiler. Also man ist halt dann einfach in der Übungsgruppe zum Beispiel die einzige Frau und man fühlt sich einfach so ein bisschen, ob die Scheinwerfer auf einem sind. Und ich war ja auch im Frauenreferat von der Hochschülerinnenschaft der TU, da war ich Frauenreferentin und wir waren auch so die Stelle, die diese Sachen gesammelt hat, wenn es da Beschwerden gegeben hat. Und leider hat es das schon nicht jetzt extrem, aber es hat es immer wieder gegeben, dass ältere Professoren komische Witze machen oder einfach den Frauen das Gefühl geben, dass von ihnen eh nicht erwartet wird, dass sie das jetzt so gut können. Mich hat das dann immer eher angespornt, dass ich das erstens mal beweise und zweitens dann auch dagegen rede oder irgendwie das öffentlich mache. Aber es ist was ich verstehe, wenn einem das abschreckt oder wenn man da nicht so wohl sich mehr fühlt. Und deswegen brechen auch sehr viele Frauen dann das Studium auch noch ab. Also diese Dropout-Quote ist bei Frauen viel höher, weil das Wichtigste an der TU ist immer, Lerngruppen zu haben. Und wenn du keine Lerngruppe hast als Einzelkämpferin, schaffst du es nicht. Und da haben sich die HTLer, die sich halt gekannt haben, die haben sich dann viel leichter getan natürlich. Bei mir war nur eine Szene, die mir jetzt einfällt, ist, das war in einer Gruppenarbeit, da war ich die einzige Frau natürlich. Und ich habe die Leitung des Projekts übernommen, es war ein Programmierprojekt. Und ich habe die Leitung übernommen, weil die anderen vier haben sich irgendwie nichts geschert. Und ich war die alle angeschrieben hat und gesagt hat, hey, sollen wir uns mal zusammensetzen, sollen wir uns mal was überlegen. Und dann bei dem ersten Treffen mit dem Tutor hat er gesagt, ja, und wer ist Projektleiter? Und gesagt, ja, ich bin das. Hat er gesagt, ah, das wundert mich nicht. Und ich gesagt, warum? Nein, ich habe nur die Erfahrung, dass die Frauen dann meistens die Projektleitung machen. Also er hat ein bisschen angedeutet, so die Frauen werden weniger programmieren und die machen mehr die Admin-Arbeit. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich habe genauso programmiert wie die anderen. Ich habe nur zusätzlich noch diese Admin-Arbeit gemacht. Also ja, es wird halt so erwartet, dass Frauen diese undankbare Admin-Arbeit übernehmen, diese unsichtbare Arbeit, die aber auch sehr wichtig ist eigentlich.
Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Lieber Elke, möchtest du noch irgendwas loswerden?
Ja, danke, dass es die Sendung gibt. Finde ich sehr cool, dass man da auch ein bisschen was über Themen reden kann, wo man sonst nicht so viel drüber redet. Das finde ich sehr spannend. Danke dir, Vincent.
Ja, danke, liebe Elke, dass du da warst. Und danke auch fürs Zuhören an dieser Stelle. Campus Leben hört ihr immer am Mittwoch ab 11 und ab 14 Uhr auf Radio Radieschen. Und ein Best-of aus dem Radio könnt ihr dann auch bei eurem Podcast-Anbieter finden. Sucht am besten nach Radio Radieschen. Und apropos, noch ein Tipp, folgt uns auch auf Instagram @Radio Radieschen um keine neue Folge zu verpassen, denn dort kündigen wir verlässlich an, wenn eine neue Sendung rauskommt.
Campus Leben auf Radio Radieschen am Mittwoch ab 11. Alle Infos auf radio-radieschen.at.